Zeit für Geschichte, am Mikrofon ist Harald Asel. Seit vergangener Woche schwebt in der deutschen Politik ein Vorwurf im Raum: Appeasement-Politik. Nach dem Vorschlag des SPD-Fraktionsvorsitzenden im Deutschen Bundestag, sich Gedanken über ein Einfrieren des Krieges zwischen Russland und der Ukraine zu machen. Nun hinken historische Vergleiche, aber auch hinkend kommen wir voran. Wichtig ist bei solchen Vergleichen, die richtigen Zeitebenen zu benennen. Die britische Appeasement-Politik der 30er Jahre gegenüber dem nationalsozialistischen Deutschland fand auch nach dem Einmarsch deutscher Truppen in Österreich statt, aber vor der Zerschlagung der Tschechoslowakei. Eine westliche Politik gegenüber der russländischen Föderation, die mit dem Namen Appeasement bezeichnet werden könnte, die finden wir ab 2014. Wir werden die Annexion der Krim nie akzeptieren, sagte damals Egon Bahr, Architekt der neuen deutschen Ostpolitik der 70er Jahre. Aber wir werden sie respektieren. Das steht in einer langen Tradition westlicher Duldung von völkerrechtswidrigen Annexionen und Abspaltungen. Beispiel Abchasien, Teil des Territoriums Georgiens, seit 1992 de facto unabhängig und eng mit Russland verbündet. Seit dem Kaukasuskrieg 2008 hat sich auch Südossetien von Georgien abgespalten. Manches deutet darauf hin, dass die spätere Ausrufung ostukrainischer Volksrepubliken und ihrer Bitte, mit der Russländischen Föderation vereinigt zu werden, hier ihre Blaupause fanden. Dass solche eingefrorenen Konflikte und Kriege immer wieder auftauen können, haben wir zuletzt an Bergkarabach gesehen. Wenn historische Vergleiche derzeit vielleicht etwas weiter tragen, dann sind es die zur militärischen Situation im Ersten Weltkrieg, insbesondere zum Stellungskrieg des Jahres 1916, in dem in großen Materialschlachten mit massiven Verlusten an Soldaten oft nur wenige territoriale Gewinne erzielt wurden. Zum damaligen Zeitpunkt gingen sowohl die Deutschen als auch Franzosen und Briten davon aus, dass sie einen jeweiligen Siegfrieden erzielen könnten. Im Übrigen auch mussten, da die enormen Kriegskosten, oft durch Kriegsanleihen bei der eigenen Bevölkerung gedeckt, zum Zusammenbruch der eigenen Wirtschaft führen würde, wenn nicht die andere Seite nach einem Friedensvertrag dafür aufkäme. Was die Situation von heute unterscheidet, ist, dass es sich bei den europäischen Mächten um ähnlich geformte Gesellschaften handelte, die sich zudem bis zum Kriegsausbruch 1914 einer gemeinsamen diplomatischen Sprache bedienten. Erst danach wurden die Gegensätze kultureller Art propagandistisch überhöht. Wie gesagt, Vergleiche hinken, deshalb sollten sie in aktuellen politischen Debatten auch nur in homöopathischen Dosen verwendet werden. Aber die zentrale Frage, wann und wie man einen Krieg beenden kann und wer dazu berechtigt ist, steht hinter den zum Teil aufgeregten Aussagen der letzten Wochen. Und da hilft vielleicht ein kleines Büchlein des renommierten Historikers Jörn Leonhard aus dem vergangenen Herbst. Leonhard hat den Lehrstuhl für moderne europäische Geschichte an der Universität Freiburg im Breisgau inne. Vergangene Woche erhielt er neben anderen den Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis. Leonhard ist durch dickleibige und quellengesättigte Publikationen zum Ersten Weltkrieg hervorgetreten, aber auch zur folgenden Nachkriegszeit, etwa Der überforderte Frieden, Versailles und die Welt 1918 bis 1923. Ein problematischer Friedensschluss birgt den nächsten Krieg in sich. Im Herbst erschien auf 200 Seiten über Kriege und wie man sie beendet. Anja Braun stellt Autor und Buch vor.
Jörn Leonhards Interesse an Geschichte und historischen Zusammenhängen wurde früh geweckt. Der 56-jährige Historiker schwärmt heute noch vom spannenden Geschichtsunterricht,
der deshalb so gut war, weil er nicht auf Daten und Jahreszahlen abhob, sondern zum Beispiel, wie man die Perspektive der Zeitgenossen der Französischen Revolution oder der 48er-Revolution versucht zu rekonstruieren. Und das hat mich wirklich fasziniert.
Zudem habe ihm seine Geschichtslehrerin eine wichtige Botschaft vermittelt. Nur in dem, was einen wirklich interessiert, kann man richtig gut werden. Und das hat geklappt. Jörn Leonhard ist seit 2006 Professor an der Universität Freiburg und hat mehrere Lockrufe an andere, durchaus renommierte Universitäten abgelehnt. Der Historiker schätzt die Uni Freiburg sehr und betont vor allem
die wahnsinnig hohe Qualität der Studierenden, weil das ist die kritische Masse, mit denen man ja täglich zu tun hat. Und meine Erfahrung war, ich habe aus sehr guten Seminaren selbst auch immer wirklich sehr viel gelernt, aus Fragen, über die ich noch gar nicht nachgedacht hatte.
In der Öffentlichkeit gäbe es oft die Hoffnung, Historikerinnen und Historiker könnten aus der Vergangenheit ableiten, was passieren wird, und die Politik könnte sich dann entsprechend verhalten. Dem widerspricht Leonhard.
Man kann politische Entscheidungen nicht an die Geschichte delegieren, aber man hat eine bessere Vorbereitung auf politische Entscheidungen, wenn man sich auf die Geschichte einlässt.
Die Geschichtswissenschaft könne gerade in dieser aktuellen Unübersichtlichkeit der vielen Kriege und Konflikte durchaus helfen. Allerdings nicht im Sinne eines Orakels oder einer Wahrsagerin.
Weil sich Geschichte nicht wiederholt und weil wir nicht aus dem Studium vergangener Kriege wissen, was in 6 Monaten in der Ukraine oder im Nahen Osten passiert. Aber wenn ich mich mit Kriegen der Vergangenheit beschäftige, dann weiß ich mehr über die möglichen Szenarien.
Das jüngste Buch des Freiburger Historikers Leonhard heißt »Über Kriege und wie man sie beendet. 10 Thesen«. Diese Thesen zeigen auf,
welche Muster es zum Ende von Kriegen in der Geschichte gegeben hat. Und ich glaube, die Thesen zeigen auch vor allen Dingen die Probleme. Sie zeigen auch, dass jeder Krieg ein sehr individuelles Ende hat und dass man mit Analogien in diesem Zusammenhang einfach vorsichtig agieren muss.
Wichtig sei zu prüfen, wann ein Krieg reif ist für eine diplomatische Lösung. Das könnte heute zum Beispiel eine Zone sein, die von UN-Truppen oder neutralen Kräften gesichert werden könnte. Hingegen sollte man mit einseitigen Zugeständnissen um des Friedens willen sehr vorsichtig sein. Denn es sei in der Geschichte schon häufig passiert, dass ein Aggressor nur vorspiegele, sich darauf einzulassen.
Genau das kann dann eben zur Ausweitung des Krieges und zur Steigerung der Gewalt führen. Und wenn Sie das auf die Ukraine anwenden, Putin rechnet im Augenblick natürlich mit dem Faktor Zeit, mit den amerikanischen Wahlen, mit der möglichen Erosion der westlichen, der europäischen Hilfe für die Ukraine. Forderungen nach Konzessionen in dieser Situation sind nachvollziehbar, aber sie sind, glaube ich, auch in der Gefahr, den Konflikt eher nochmal zu verlängern.
Auch die Gefährdung der Demokratie durch das Erstarken rechtsnationaler Kräfte kann aus einem historischen Blickwinkel betrachtet werden. Dass zurzeit jede Woche Tausende auf die Straße gehen, um gegen rechts zu demonstrieren, stimmt den Freiburger Historiker zuversichtlich. Er meint, diese Menschen würden gerade ein Bewusstsein dafür entwickeln, was ihnen diese Demokratie wert sei. Und das unterscheide die Situation doch deutlich von der vor 100 Jahren.
Das größte Problem, und das ist etwas, was wir in den 20er und 30er Jahren sehen, ist eine Art der Empathielosigkeit, des Gewährenlassens, des Geschehenlassens, der Nicht-Identifikation mit dieser Republik und ihrer Demokratie. Und wenn die Lücke entsteht, dann helfen auch die besten Institutionen oder die perfekte Verfassung nicht. Das ist, glaube ich, etwas, was man an dieser Krisenphase erkennen kann und was sicherlich auch eine Botschaft für unsere Gegenwart hat.
Jörn Leonhard über Kriege und wie man sie beendet, CH Beck Verlag, 18 Euro. Weil wir eben schon die Nachkriegszeit nach dem Ersten Weltkrieg erwähnt haben, sei noch rasch auf eine Ausstellung in der Topographie des Terrors in Berlin hingewiesen. Bis zum 1. September ist dort Gewalt gegen Weimar, Zerreißproben der frühen Republik 1918 bis 1923 zu sehen. Während die Novemberrevolution ja weitgehend friedlich durchgeführt wurde, gab es anschließend Straßenkämpfe mit kommunistischen Gruppen, Putschversuche der äußersten Rechten, separatistische Bewegungen und nicht zuletzt die Ermordung namhafter Politiker wie 1922 Walter Rathenau. Der angegriffene Staat reagierte unterschiedlich scharf darauf. Die Ausstellung stellt auch die Auswirkungen für Sprache und Literatur dar und fragt nach den Kontinuitätslinien der politischen Gewalt, auch über die NS-Zeit hinaus. Zuerst in Bad Freienwalde präsentiert, ist die Topographie des Terrors jetzt die zweite Station. Bis 1. September Gewalt gegen Weimar. Und damit genug Vergangenheit aus der Nähe betrachtet für heute. Danke fürs Zu- und Weiterhören, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.